Hey ihr lieben Menschen, wie schön, dass ihr zu unserem Podcast Sprachraum, das Mikro für dich, wieder eingeschaltet habt. Vielen lieben Dank und ganz, ganz herzlich willkommen. Diese Folge wird sehr intensiv werden. Eine sehr coole und sehr besondere Frau wird uns sehr ehrlich von sexuellem Missbrauch, dem Schweigegebot und wie es einem ergehen kann, wenn man wirklich Mut fasst und die Tat zur Anzeige bringt, erzählen. Einzig zum Schutz gebe ich meinem heutigen Gast ein Pseudonym und ich freue mich sehr, dass sie hier und heute das Mikro hat, um einfach sprechen zu können, was war und was ist. Wenn du selbst einen oder mehrere sexuelle Übergriffe erlebt hast, dann sei für dich behutsam und wähle frei, ob du hier weiterhören möchtest oder dir einen lieben Menschen an die Seite holst, der gemeinsam mit dir ab jetzt hier weiterhört. Mir als Tierzar ist durchaus bewusst, dass das kollektive Schweigen kaum auszuhalten ist, während Täter sich in Sicherheit wiegen. Unser Herzensanliegen als Villa Vie ist, Raum zu geben, wo alles ausgesprochen werden darf. Mit offenen Türen, um jederzeit zu gehen oder auch wiederkommen zu können. PS: Die Stimme meines Gastes ist verfremdet, sodass kein Täter dieser Welt meint, irgendeinen Anspruch zu haben. Und nun ab zum Podcastgespräch.
Es gab Täter auf dem Weg, die mir damit gedroht haben, dass wenn ich nicht so mitmache, dass sie sich dann an Teenagern vergehen und dass sie nur ein Treffen weit davon entfernt sind, denen was anzutun, wenn ich mich denen nicht füge.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Tirza Schmidt und heute haben wir einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie ist fröhlich und kreativ. Wenn du mit ihr einmal ins Plaudern kommst, gibt es sehr viel zu erzählen. Ihre Art, das Leben und Menschen wahrzunehmen, ist für sie intensiv und bereichernd zugleich. Sie weiß, was es heißt, zu leben und sich genau dafür zu entscheiden. Hallo Anja, wie schön, dass du heute hier bist.
Hallo.
Herzlich willkommen. Dein Lieblingsgetränk ist ein Latte Macchiato. Tabea hat ihn dir hier schon hergestellt. Wie trinkst du deinen Kaffee daheim?
Tatsächlich trinke ich zu Hause auch gerne Latte Macchiato, einfach Kaffee mit Milch, aufgeschäumter Milch.
Machst du das so mit, also noch richtig mit Händen oder mit Knopfdruck?
Nee, ich versuch's mit den Händen. Ich bin aber noch nicht so gut da drin.
Aber lecker, oder?
Ja.
Cool. Also genieß es. Also wir haben zwar Frühling zurzeit, ne, aber irgendwie ist es doch ein bisschen kühl. Also erwärmt auch.
Danke.
Uns als Villa Vie ist es ein besonderes Anliegen, dir heute das Mikro zu geben, damit Worte ins Schweigen kommen. Denn was ein großes kollektives Schweigen ist, mit Sicherheit weltweit, wenn wir es enger fassen in Deutschland, wenn wir es noch enger fassen, ja auch in christlichen Strukturen, Kreisen, bis hin in Family, und zwar sexualisierte Gewalt. Es gibt einen Paragraphen, der sagt, ein sexueller Übergriff gemäß Paragraph 177 Absatz 1 Strafgesetzbuch liegt dann vor, wenn ein Täter gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sexuelle Handlungen an ihr vornimmt, vornehmen lässt oder sie zur Vornahme, Duldung bestimmt. Und das sagt der Gesetzgeber, das ist so die Theorie. Was ist das Erleben, wenn man es erlebt? Was ist dein Erleben?
Ich danke euch erstmal, dass ich hier sprechen darf. Und ich merke, dass mir das auch ein Anliegen ist, darüber ins Reden zu kommen, um aufzuklären und ja sowohl Betroffenen eine Stimme zu geben, als auch Angehörige darüber zu informieren, was sexuelle Übergriffe mit einer Person machen. Genau, ich wurde über 20 Jahre sexuell missbraucht, angefangen in der Kindheit. Das Früheste, an das ich mich erinnern kann, da war ich so ungefähr 6 Jahre alt. im Rahmen der Familie. Und ich habe mich so mit circa 12, 13 Jahren geöffnet, weil ein früherer Kumpel eine Ahnung hatte und über Fragen herausgefunden hat, was in meinem Leben passiert. Ich habe das dann mit Hilfe einer Schulsozialarbeiterin meiner Familie erzählt, doch da keinen Glaube bekommen von der Seite. Ja, ich war damals angeknüpft auch an eine Beratungsstelle, die darauf spezialisiert ist, die allerdings auch den Täter eingeladen hat, also uns beide quasi befragt hat. Und die Gesprächsinhalte wurden immer an meine Familie weitergegeben, sodass ich mir eigentlich nach jeder Stunde dort Vorwürfe anhören musste zu Hause, warum ich so ein Scheiß erzähle und dass das alles nicht stimmt, dass das normal ist in dem Alter, dass man sich ausprobiert und dass ich mich nicht so anstellen soll. Und aufgrund dieses Samens, der da gesät wurde in meiner Kindheit, folgten dann viele weitere Übergriffe in den Jahren drauf, weil ja, ich da einfach diese Opferidentität angenommen habe und das für mich so zur Gewohnheit wurde, Männer oder Täter auf der Ebene zu bedienen und auch nicht in der Lage war, Grenze zu setzen. Genau, von dem her ist da erstmal viel Zweifel mir entgegengebracht worden an meinen Aussagen, immer wieder über den Verlauf der Jahre. Und ich habe auch immer wieder erfahren, dass ich das eigentlich nicht wirklich beweisen kann, sondern nur aus meiner Erinnerung und meiner Erfahrung sprechen kann, aber halt nichts in der Hand habe. Ja, die Bilder immer im Kopf nicht ausgedrückt bekomme und vorlegen kann oder Videos zeigen kann, so und so war es, sondern genau.
Wenn ich dir so zuhöre, wie du es beschreibst, dann höre ich von einem langen Zeitraum, von vielem, was dir passiert ist und gleichzeitig die Schwierigkeit, die Tatsache, dass keiner glaubt, dass ein Schweigen ist. Und heute bist du ja jemand, der hier spricht, also du brichst das Schweigen. Und gleichzeitig in den sozialen Medien, in öffentlichen Debatten oder vielleicht auch manchmal in einer geselligen Runde heißt es dann so, ja, ein Nein ist ein Nein. Und auch der Paragraph beschreibt es ja, ne, so, ja, okay, der beschreibt wie so eine Abhandlung. Aber es ist ja faktisch nicht klar, dass Menschen einem glauben oder überhaupt es zu beweisen.
Ja, das stimmt, das passt auch zu meinen Erfahrungen. Also ich habe ein paar der Vorfälle angezeigt und die Anzeigen wurden alle aufgehoben, auch aufgrund von mangelnder Beweise. Ja, in dem Einfall war es so, dass ich wirklich über 2 Tage mehrere Stunden in dieser Vernehmung saß und auch körperlich zusammengebrochen bin irgendwann auf einem bestimmten Punkt, weil wir sehr detailliert in die Fragen hineingegangen sind, in die Situation, ich jedes Wort aussprechen musste. Und das hat mich sehr viel Kraft gekostet. Ich habe diese Anzeige aus einem Klinikaufenthalt heraus gemacht und mit Begleitung dieser Klinik. Und dann habe ich jahrelang nichts gehört von dem Anzeigeverfahren. Und einige Jahre später bin ich nach Hause gekommen und hatte unangekündigt einen Brief im Briefkasten, wo drin stand, dass die Anzeige aufgehoben wurde, aufgrund von Aussage gegen keine Aussage, weil der Täter von seinem Recht Gebrauch gemacht hat, nichts zur Tat zu sagen. Ja, und das war auch erstmal ein Schock. Ja, dass man da so einfach rauskommt, nicht zu wissen, was in diesen vielen Jahren dazwischen passiert ist und auch inwieweit er mit den Vorwürfen konfrontiert wurde und dass das somit einfach vom Tisch war, das Thema. Und auch bei den anderen Anzeigen war es ähnlich, dass ich ja Untersuchungen habe durchführen lassen und Vernehmungen mitgemacht habe, Spurensicherung, dass ich meine Wohnung nicht betreten durfte, aufgrund dieser Spurensicherung zeitweise woanders unterkommen musste und dann auch diese Anzeigen aufgehoben wurden und dass zwar nachgewiesen werden konnte, dass die Person mit mir intim geworden ist, aber nicht, dass es gegen meinen Willen passiert ist quasi. Ja, was dann auch dazu führte, dass die Anzeigen aufgehoben wurden. Ja, und auch da wurde mir, auch ohne Vorankündigung, wurden mir zum Beispiel die Sachen der Spurensicherung zurückgeschickt mit Beschreibungen auf den Paketen, wo welches Kleidungsstück lag und so weiter. Was für uns Betroffene ja auch viele Trigger auslöst und Erinnerungen und Bilder, wo wenig Traumasensibilität vorhanden war, wo ich dann schon auch nochmal einige Wochen, Monate, Jahre mit zu kämpfen habe. Ich würde sogar sagen, dass das der Umgang damit im Nachgang teilweise schwieriger für mich war langfristig als die Übergriffe an sich. Und ja, dass man da einfach nichts in der Hand hat.
Nichts in der Hand hat und das gleichzeitig in einem Rechtsstaat, in einem Rechtssystem, wo Spurensicherungen aufgenommen wurden, wo du vernommen wurdest und 2 Jahre später, so langer Zeitraum später, kommt dann der Brief oder das, was du beschrieben hast, die Unterlagen des Verfahrens und steht dann so drin, Verfahren wurde eingestellt. Ja. Und wenn du sagst, boah, das ist für dich fast schwerer auszuhalten oder auch, was das alles in dir ausgelöst hat, als die Übergriffe an für sich, dass du da so viel mit zu kämpfen hattest und wahrscheinlich auch noch hast.
Ja.
Wie sieht so ein Kampf aus? Also was sind Folgen von all dem? Was begleitet dich?
Also im Hinblick auf die Aufhebung glaube ich vor allem, dass man anfängt, sich und seine Wahrnehmung zu hinterfragen. Ja, dass man selber sich Fragen stellt, ob das alles wirklich so war oder ob man sich angestellt hat, ob ja, es der richtige Schritt war, die Tat zur Anzeige zu bringen. Ja, ich würde sagen, dass das eine der Hauptfolgen ist und dass man sich auch ein Stück weit aufgibt in dem Ganzen. Ich habe mir am bestimmten Punkt selber gesagt, dass ich nichts mehr zur Anzeige bringen werde, egal was noch folgt oder was mir noch passiert, weil das so eine große Überwindung ist, überhaupt diesen Prozess zu durchlaufen mit all den Fragen und Fragezeichen, die einem so entgegengebracht werden. Ja, und dann kommt dieser Brief. Und auch die Sprache, die da verwendet wird, ist halt sehr hinterfragend.
Selbst an sich zu zweifeln in der eigenen Wahrnehmung oder auch, wie du gesagt hast, boah, sich nicht aufzugeben. Für manche Menschen ist das Erleben von sexualisierter Gewalt der Einstieg hin zu suizidalen Gedanken. Und du hattest einmal gesagt, also sinngemäß, entweder man entscheidet sich für den Tod oder fürs Leben, fürs Weiterleben. Wie meinst du das?
Ja, ich habe in einem der Klinikaufenthalte eine Frau kennengelernt und dann auch Freundin, mit der ich sehr viel Zeit verbracht habe, die eine ähnliche Situation erlebt hat. Und die hat sich dann ein paar Jahre später das Leben genommen, aufgrund dieser Umstände, Erfahrungen und Folgen, die daraus resultierten. Und generell habe ich auch in der Klinik sehr viele Frauen kennengelernt, die ja so sehr gekämpft haben oder kämpfen tagtäglich, dass sie schon mit Ende 20, Anfang 30 nicht mehr arbeitsfähig waren, die von Klinikaufenthalt zu Klinikaufenthalt gewandert sind, die viele Therapien hinter sich haben, die teilweise Betreuer haben und nicht alleine lebensfähig sind in eigenen Wohnungen. Und das war für mich so der Moment, irgendwie zu entscheiden, möchte ich mich diesem Opferstatus hingeben quasi und dem Ganzen so viel Raum geben oder versuche ich mit allem, was mir möglich ist, dagegen anzukämpfen und einen anderen Weg einzuschlagen.
Wie sieht dieses Kämpfen aus oder wie ist der Weg, den du eingeschlagen bist?
Ich habe mich nicht unterkriegen lassen eigentlich. Mhm. Ich habe studiert, 2 Bachelor abgeschlossen in Regelzeit, obwohl mir gesagt wurde, dass ich das nicht schaffen werde. Also ich war im Austausch mit der Sozialarbeiterin vor Ort, mit der Beratungsstelle vor Ort und die hatte mir sehr ans Herz gelegt, das Studium in die Länge zu ziehen und hat gesagt, dass ich das so nicht schaffen werde, wenn ich da in Regelzeit irgendwie durchgehe. Und da habe ich mich drüber gesetzt und habe das quasi zu meinem Ziel gemacht, zu meiner Priorität gemacht. Ich habe immer wieder neue Visionen gesucht, gefunden und mich daran quasi festgehalten und bin dem nachgestrebt und habe mich da auch ein Stück weit drin geflohen, also in guten Noten, im Lernen, im nach außen, mir selber auch perfekte Welt vorspielen.
Du sagst nach außen, das ist das Sichtbare und auch das Wahrnehmbare für liebe Menschen um dich herum und für alle Menschen um dich herum, denen du begegnest, selbst wenn du sie vielleicht gar nicht persönlich kennst. Und das ist ja oftmals so, ne, dass Angehörige, nahe Menschen oder auch fernere Menschen gar nicht wissen, was jemandem passiert ist in diesem Bereich. Und du hattest es einmal so schön ausgedrückt als Schweigegebot. Was ist das Schweigegebot? Oder was denkst du, woher kommt so ein kollektives Schweigen? Und damit meine ich gar nicht primär bei Menschen, die das für sich erlebt haben, sondern wir alle, die wir leben, wissen, dass diese schrecklichen Dinge passieren und trotzdem schweigen wir. Wir schweigen im Außen, innerhalb der Gesellschaft. Was denkst du, was ist dieses Schweigegebot oder woher kommt dieses kollektive Schweigen? Warum fällt es so schwer, Tatsachen ins Auge zu blicken?
Ich glaube, das hat viele Gründe. Ich glaube, dass es tatsächlich schon mit der Aufklärung anfängt, im Kindesalter. Ich habe einmal einen Satz gelesen, auch von einer Betroffenen, die gesagt hat, ich hatte gar keine Worte für das, was passiert, oder ich wusste gar nicht, was das ist, was mit mir passiert. Und da habe ich viel drüber nachgedacht und konnte da auch sehr dran anknüpfen, dass wir da ja schon uns scheuen, einfach Worte rund um Sexualität in den Mund zu nehmen, über Themen zu sprechen, aufzuklären, dass wir denken, Kinder sind noch zu jung. Mhm. Ja, das geht mir teilweise auch so. Und gleichzeitig, aufgrund meiner Erfahrung, denke ich, das Frühste, an das ich mich erinnern kann, da war ich 6, das kann eigentlich nicht früh genug sein, Kindern Worte in den Mund zu legen, damit sie überhaupt aussprechen können, was sie erleben. Und dann, glaube ich, kommt da Unsicherheit mit hinzu, dass die Menschen unsicher sind, niemanden auch falsch beschuldigen wollen oder auch Beziehungen nicht aufgeben möchten. Denn wenn man Menschen Glauben schenkt, dann kann das in manchen Fällen auch bedeuten, dass man sich von Tätern trennen muss, gerade wenn sie irgendwie auch aus der Familie kommen oder aus einem nahen Umfeld, was ja meistens der Fall ist. Mhm. Ja, und auch kein Leitfaden, keine Umgangsstrategien haben. Dann habe ich oft das Gefühl, dass Menschen das Thema an sich zu schwer ist und dass sie auch mit den Trauma-Inhalten überfordert sind, dass sie sich da nicht einfach nicht gut auskennen, was ja auch verständlich ist, wenn man nicht aus dem Bereich kommt. Mhm. Aber was die Sache halt auch nochmal schwerer macht, warum man vielleicht Situationen nicht detailliert wiedergeben kann oder zeitliche Aspekte nicht mehr auf dem Schirm hat, weil man vieles auch abspaltet und Gott sei Dank auch verdrängt hat.
Aus meiner ganz, 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 ganz laienhaften Perspektive ist es so, dass Täter sich auch sicher fühlen, weil geschwiegen wird. Aktuell ist es ja ziemlich in Frankreich rausgekommen über die Gisèle Pelicot, die über ein Jahrzehnt lang von ihrem Ehemann betäubt wurde und ja, fremden Männern hingegeben wurde. Und sie hat sich bewusst dafür entschieden, gegen diese Anonymität, um die Täter zu entlarven und quasi so eine Umkehr, so eine Schamumkehr zu schaffen. Also quasi die Scham von den Opfern her abzuwenden. Und ihre Botschaft lautet, dass nicht die Opfer sexualisierter Gewalt sich schämen müssen, sondern eben die Täter. Was ist deine Perspektive darauf?
Ich finde sie erstmal sehr mutig. So, mein erster Gedanke.
Ja.
Weil, so wie ich es verstanden habe, man ja auch gar nicht darüber öffentlich sprechen darf, was passiert ist und durch wen. Von dem her glaube ich auch, dass Täter sich darunter sicher fühlen. Und ich glaube auch, dass, oder ich habe mich schon öfter gefragt bei den Aufhebungen, ob es die nicht noch mehr dazu verleitet, erneut Täter zu werden, wenn sie merken, es führt zur Anzeige, aber da folgt nichts. Ich weiß aber nicht, ob ich persönlich es bräuchte, dass die Täter sich schämen, weil ich glaube, ich vom Typ anders ticke. Also ich hatte auch nie Wut Tätern gegenüber, bis heute nicht, sondern eher viele Fragen und Trauer und Schmerz. Mhm. Ja, und ich glaube, für mich fände es eigentlich schön, wenn da einfach gar keine Scham im Raum wäre. Also weder den Opfern gegenüber noch den Tätern gegenüber, sondern dass es ausgesprochen wird und thematisiert wird auf einer neutralen Ebene. Ja, und dass da trotzdem Licht reinkommen darf.
Und wie? Wie kann das funktionieren, dass ausgesprochen werden darf, dass Licht hineinkommt? Was braucht es da? Was brauchen wir da? Was denkst du?
Ich glaube, es braucht mehr Offenheit. Ich weiß, dass ich schon oft gedacht habe, dass ich mir wünschte, das wäre so ein Thema, was man auch zwischen Tür und Angel aussprechen dürfte. Mhm. Wie man vielleicht auch ausspricht, dass ein naher Angehöriger verstorben ist oder man sich hat scheiden lassen oder so. Dass das auch so ein Thema ist, was einfach auch am Tisch ausgesprochen werden darf und wo man auf Empathie trifft und auf Verständnis und dass dadurch auch wir Betroffenen untereinander uns gegenseitig ermutigen können. Ja, und dadurch auch ermutigt werden durch die Reaktion im Außen, dass das okay ist. Und ich glaube, dafür braucht es vor allem auch eine Sensibilisierung der Gesellschaft für diese Übergriffe, aber vor allem auch für Folgen. Ja, und wie ich schon gesagt habe, wie man auch damit umgehen kann, wie man darauf reagieren kann. Ich glaube, da gibt es gar kein richtig und falsch, sondern einfach, dass die Leute reagieren und nicht wegsehen, sondern hinsehen und da bleiben, nachfragen.
Also ebenso mutig sind wie du. Die du heute hier sprichst. Mutig sind nachzufragen, mutig sind da zu bleiben, mutig sind hinzusehen, mutig sind zu glauben.
Ja.
Herr Anja, danke, dass du so offen hier sprichst. Und darf ich dir die Frage stellen, wie ist die Realität? Wie ist die Realität, wenn man das erlebt hat und weiterlebt?
ich würde sagen, dass das Leben ein Kampf ist und auch bleibt. Also manchmal hört man ja schon so Geschichten, wo es dann den Anschlüsselmoment gibt und ab da an ist alles anders, gerade im christlichen Kontext. Und das ist was, was ich für mich nicht erleben durfte, sondern meine Realität ist eher, dass ich kämpfe jeden Tag gegen die Erinnerung und Bilder und Glaubenssätze. Auch hier vor der Podcast-Folge mit dem Thema Identität, weil es einen großen Anteil in mir gibt, der lange Zeit glaubte, dafür geschaffen gewesen zu sein oder geschaffen zu sein, um irgendwie herzuhalten für diese Täter und damit auch das Leid für andere Frauen abzufangen. Ja, es gab Täter auf dem Weg, die mir damit gedroht haben, dass wenn ich nicht so mitmache, dass sie sich dann an Teenagern vergehen, die mir Bilder gezeigt haben und auch Chatverläufe, dass sie die quasi schon an der Angel haben und dass es nur ein Treffen braucht, dass sie nur ein Treffen weit davon entfernt sind, denen was anzutun, wenn ich mich denen nicht füge. Und das hat sich sehr eingeprägt in meinem Sein und in meinem Herzen, dass ich daraufhin immer wieder dachte, wenn die bei mir sind, können sie nicht woanders sein. Ja, mich dann ab einem gewissen Punkt auch ein Stück weit selbst ausgeliefert habe. Es gab eine Seelsorgerin auf dem Weg, die ab einem bestimmten Punkt zu mir gesagt hat, dass ich nicht mehr missbraucht werde, sondern mich missbrauchen lasse von diesen Menschen, weil ich erwachsen bin und Grenze setzen könnte oder Türen zulassen könnte. Aber ich habe das nicht geschafft, weil ich so der festen Überzeugung war, dass das mein Sein ist und dass das mein Auftrag ist in dieser Welt. Ja, dass ich auch bis heute, dass es bis heute Täter gibt, die sich melden, die Dinge einfordern und es immer wieder neu diese Entscheidung braucht, dem nicht nachzugeben, ja, eben diesen anderen Weg zu wählen fürs Leben. Aber das ist nicht leicht, wenn so laute Stimmen auf einen einsprechen immer wieder und Erinnerungen kommen und Albträume und Körperverknüpfung, die Erfahrung von, ich habe auch keine andere Chance, irgendwie die Kontrolle zu behalten, auch über diese Menschen. Ja, außer es ein Stück weit selbst in die Hand zu nehmen. Und es gab auch Phasen, wo ich ja mit dem Gedanken gespielt habe, irgendwie in die Prostitution einzusteigen, weil ich dachte, dann fühlt es sich zumindest ein Stück weit einvernehmlicher an vielleicht. Aus heutiger Sicht denke ich, dass es wahrscheinlich nicht der Fall gewesen wäre, aber dadurch, dass ich weder bei den Tätern Grenzen setzen konnte, noch über unser Gesetz irgendwie Grenzen setzen konnte, war das so für mich der einzige Ausweg, dass ich dachte, dann steige ich da voll ein. Ja, habe dadurch vielleicht das Gefühl, noch was zu bekommen. Ja, ich habe versucht, das über verschiedenste Wege dann noch zu verhindern oder Grenzen zu setzen. Ja, indem ich irgendwie versucht habe, Zugänge zu versperren zu meinem Körper. Bis dahin, dass ich ja mich selbst verletzt habe und Worte in meinen Körper geritzt habe, um irgendwie denen zu zeigen, nein, ich will das nicht, ich kann es nicht aussprechen, aber es steht in meinem Körper, dass ich es nicht will. Oder dass ich darüber nachgedacht habe, irgendwie mich zuzunähen. Ja, dass es einfach gar keinen Zugang mehr gibt zu mir. Also ich bin da so verschiedene Prozesse irgendwie durchlaufen, um irgendwie Grenzen zu schaffen, die ich im Außen nicht geschafft habe, herzustellen. Ja, und wo mir dann auch ab einem bestimmten Punkt immer wieder gesagt wurde, hey, du bist erwachsen, du bist selber verantwortlich für dich und dein Leben, du musst das selber selbstständig in die Hand nehmen und die Tür zulassen und Kontakte blockieren und so weiter. Aber wenn man da so tief reinsteckt, ist das sehr schwer. Und ich bin mir auch unsicher, ob ich das geschafft hätte bis heute, wenn ich nicht Mama wäre inzwischen. Weil ich jetzt das quasi für mein Kind die Grenze aufrechterhalte und nicht für mich.
Manches von dem, was du beschreibst, kennt man aus Krimis. Aber Filme sind nicht so schlimm wie die Realität. Wenn du möchtest, nimm uns gern einfach mal mit rein. Wie hat sich das geäußert? Wie haben Täter so viel Zugriff über dich bekommen?
In zwei der Fälle war es so, dass sie von meinen Vorerfahrungen gehört haben und dass sie daran angeknüpft haben. Ja, in dem einen Fall habe ich eine Zeit lang im Haushalt des Täters gewohnt und hatte schon mit dem Einzug an, mit Albträumen und Flashbacks zu tun. Und der Täter ist dann nachts runtergekommen und hat, glaube ich, in seiner Vorstellung an diesen Erinnerungen angeknüpft. Also er hat mir dann am nächsten Morgen erzählt, dass er zu mir runtergekommen wäre und mir geholfen hätte, um wieder da rauszukommen aus den Flashbacks und Erinnerungen. Aber ich wusste, dass er darauf aufgebaut hat und dass er auch Sachen mit mir gemacht hat. Und er hat irgendwann auch mir Schlaftabletten verabreicht, um möglichst meine Erinnerungen zu beeinflussen. In einem der anderen Fälle war es so, dass ein Teil meiner Erfahrung bekannt war und die Person mit mir Grenzübungen machen wollte und darüber dann gemerkt hat, dass ich tatsächlich nicht imstande bin, Grenzen zu setzen und da dann dran angeknüpft hat und weitergegangen ist. Und daraufhin dann immer wieder Dinge eingefordert hat, Situationen gefilmt und fotografiert hat und dann auch damit gedroht hat, die Fotos und Videos hochzuladen. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich den Täter nicht direkt etwas geschickt habe, was er eingefordert hat und er daraufhin eines der Bilder ohne Gesicht hochgeladen hat. Und ja, mir ein Foto davon weitergeleitet hat, dass er das wirklich veröffentlicht hat und dass er noch mehr veröffentlichen wird, wenn ich nicht das mache, was er von mir verlangt. Bis dahin, dass man eben mein Gesicht erkennt und meine Identität.
Hey Anja, danke, dass du hier wirklich so viel von dir hergibst und erzählst, so mutig und so stark. Und ich musste an den Song denken von Deborah Rosenkranz, der heißt Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist, weil du was wert bist. Genau wie jeder weitere Mensch, der hier zuhört. Danke für deine Stärke, danke für deine Kraft, hier so zu sprechen. Und mich berührt das zutiefst. Ich nehme da echt Anteil drin und ich glaube dir jedes Wort, was du heute gesprochen hast und auch jedes Wort, was du heute nicht gesprochen hast. Und dir möchte ich sagen, komm in die Villa Vie, wenn dir danach ist. Total egal warum oder woher. Du bist uns ganz willkommen. Hier ist Sprachraum für dich. Hier darfst du sein. Alles Liebe. Tschüss. Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Lena. Sie ist unter anderem Körper- und Gestalttherapeutin in eigener Praxis und erzählt uns, wie körperliche Symptome oft mit unterdrückten Emotionen im Zusammenhang stehen.